Lieber Vater im Himmel, wir haben gesungen, was schon im alten Bund Alte gebetet haben, o dass du die Himmel zerrissest und herniederführest. Immer wieder waren sie bewegt, die Männer Gottes, von all dem Geschehen ihrer Zeit. Lieber Vater, auch wir sind bewegt von der Zeit, in der wir stehen. Und wir möchten danken, lieber Vater, dem Himmel, dass wir dich auch bitten dürfen, kürze die Zeit ab. Führe hinaus dein herrliches Ziel, dein Werk. Wir wollen danken, lieber Vater, dass du dabei bist, deine Gemeinde zu vollenden. Lass uns Gnade haben, dieses voll und ganz zu erkennen und zu erfassen und auch darin zu leben. Zu beten für dein geliebtes Israel, das nach deinem Wort dann errettet wird. Dass ein Volk nicht mehr ein Fluch ist unter den Völkern, von dir errettet ein Segen auf der ganzen Erde. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir diese Zeit herbeibitten dürfen, wie wir es auch gesungen haben. Und nun im Dank für dieses Beisammensein, im Dank für diese Abendstunde, segne unseren lieben Bruder Wolfgang Jugel, gib ihm alle Gnade für seinen Dienst und gib uns allen ein Hinhören auf dich. Amen.
Amen. Amen.
Ich darf eine Vorbemerkung machen, die aus manchen Gesprächen herauskommt. Sie kennen ja von Ihren Kindern oder Enkeln das sogenannte Puzzle. Und wenn Sie dieses Spiel mit Ihnen durchführen, brauchen Sie einige Dinge. Sie brauchen zunächst einmal auf dem Karton die Abbildung, die Gesamtvorstellung, dass das da werden soll. Etwa das Matterhorn. Und dann brauchen Sie alle Einzelteile des Puzzles. Da darf nichts fehlen. Das ist also außerordentlich wichtig, dass man von dem prophetischen Puzzle, das wir in der Bibel haben, alle Teile zur Verfügung haben. Im Idealfall es im Kopf und im Herzen beständig mit uns tragen, sodass wir nicht immer erst die Konkordanz aufschlagen müssen, sondern die Dinge durch den Heiligen Geist in unserem Geiste beständig verknüpfen können. Und dann sollen solche Dienste, weil der Geist der Prophetie ja der Geist Jesu ist und das Zeugnis Jesu, dazu dienen, dass wir mit diesen Puzzleteilen des prophetischen Wortes Inseln bilden. Und Sie wissen das ja auch, da entsteht dort eine Ecke und da eine Ecke. Und da sieht man schon einiges drauf, da fügt sich schon manches aneinander. Aber eines muss ich Ihnen sagen, alle Einzelteile zum Gesamtbild, das schaffen wir hier nicht. Wenn auch der Herr gesagt hat, dass er das versiegelte Buch Daniels in der Endzeit öffnen werde, sodass viele darüber kommen werden und Licht gewinnen in der Erkenntnis des prophetischen Wortes. Aber er hat auch gesagt, dass wir es dann vollständig erst erkennen werden, wenn es geschieht. Aber das werden auch nur die, die sich bis dorthin um das Wort Gottes liebend bemüht haben, auch um das prophetische Wort, das ja eine Lampe an einem dunklen Ort ist. Und so verstehen Sie meine Dienste in diesen Tagen, dass ich Ihnen solche Inseln bilden will, dass ich anhand einiger Kapitel aus dem Worte Gottes Dinge vor Ihr Auge stellen will. Und der Heilige Geist kann es dann schaffen, die Beziehungen zu stiften und die Dinge zusammenzuschließen. Nur dem, der das Wort Gottes liebt. Und jeder, der Jesus liebt, liebt das Wort Gottes. Wer es nicht liebt, liebt Jesus nicht. Oder einen Eingebildeten, selbstkonstruierten Jesus. Wer mich liebt, hält mein Wort, sagt der Herr Jesus. Dies sind austauschbare Wesenheiten oder Realitäten. Und nun möchte ich heute Abend über den zweiten Teil vom Werden der Hochzeit des Lammes sprechen und über die Zurüstung der Braut, von der wir heute Morgen schon gehört haben. Diese Zurüstung der Braut und das Werden der Hochzeit des Lammes wird ja in Etappen vor sich gehen, in einem endzeitlichen Prozess. Ich möchte ganz kurz skizzieren, was wir heute Morgen von der Neuverlobung Jehovas mit seiner Braut aus Israel, die zur Hure geworden war, gehört haben, nämlich, dass er sich mit ihr verloben werde in den letzten Tagen in Gerechtigkeit und in Gericht, aber dann sonderlich nach den Gerichten in Güte und Barmherzigkeit und Treue. Während heute alle glaubenden Juden, die wirklich wiedergeboren sind, nach dem Zeugnis des Apostels Paulus noch zum Leibe Christi gehören. Denn ob wir Juden sind oder Heiden, sagt Paulus, wir sind alle durch ein und denselben Geist zu ein und demselben Leibe hinzugetauft worden. 1. Korinther 12. Das sind die Erstlinge, die zur Erstlingsgemeinde des lebendigen Gottes gehören. Die nächste Etappe wird sein, dass in der ersten Hälfte der letzten Jahrwoche, der letzten 7 Jahre dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit, jene 144.000 Messiasgläubigen herausgerufen werden durch den Dienst der beiden Zeugen in Jerusalem, und zwar herausgerufen aus allen 12 Stämmen Israels. Und die letzte Etappe ist dann jenes merkwürdige Sonnenweib aus Offenbarung 12, in dem ich das orthodoxe Judentum sehe, im Zeichen des Saulus. Sie werden sagen, dass ich sehen möge, was immer ich sehen will, aber das finden wir ja in eindeutiger Weise im Worte Gottes begründet. Wir sollten, wenn wir Fragen stellen an das Wort Gottes, auch die Antworten vom Worte Gottes suchen und nicht in unseren eigenen Ideen und Konstruktionen. Jesajas 65 sagt in aller Klarheit, dass dieses Sonnenweib, das in der Endzeit unter Geburtsschmerzen und Schreien einen männlichen Sohn gebiert, Zion sei. Zion, das an einem Tage ein ganzes Volk in das Leben der Wiedergeburt bringt. Und deshalb sind auch die Wehen der Endzeit, der Gerichte von Gott angeordnet. Damit diese Geburt geschieht, Neugeburt, Leben aus dem Tode. Die Geburtswehen und Schreien des Sonnenweibes sind leicht zu verstehen. Schauen Sie sich nur an, was Saulus von Tarsus geschah, als er Jesus in der Herrlichkeit seiner Epiphanie, seiner Wiederkunft geschaut hat, und als er 3 Tage und 3 Nächte nichts gegessen und getrunken hat und vor Gott lag wie ein Toter, bis Ananias kam und sagte, Bruder Saul, sei sehend. Dann wurde aus dem Saulus ein Paulus. Und nun wollen wir erst einmal lesen aus Offenbarung 1. Dort wird uns Jesus geschildert in der Herrlichkeit seiner Wiederkunft. Offenbarung 1, Vers 10 und folgende. Ich wurde an des Herrn Tage, das heißt an den Tag Jehovas, versetzt aufgrund des Geistes. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaune, welche sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen. Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete, und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter, die sieben Gemeinden, und inmitten der sieben Leuchter einen gleich dem Sohne Adams, dem Sohne des Menschen, und das ist der Weltvollender, der von Gott, dem Vater, königliche Autorität über Himmel und Erde empfängt, nach Daniel 7. Ich sah einen gleich dem Sohne des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Talar und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Hochofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Munde ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Vollkraft. Und als ich ihn sah, Johannes als der Repräsentant des Judentums und der Gemeinde, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich wurde tot, und siehe, ich bin lebendig in die Weltzeiten der Weltzeiten und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Selbstvorstellung Jesu Christi in der Herrlichkeit seiner Wiederkunft, in dem Buche, das genannt wird, die Hüllenwegnahme Jesu Christi. Nicht die Offenbarung des Johannes, sondern die Offenbarung Jesu Christi. Und nun wollen wir eine Liebesgeschichte aufschlagen. Wir befinden uns ja immer noch im Gedankenbereich der Hochzeit des Lammes und der Zurüstung der Braut, nämlich Hohes Lied 5. Und ich hoffe wenigstens aus der Fülle dessen, was uns dort gesagt wird, einige wenige Skizzen in dieser Abendstunde entwerfen zu können. Das Hohe Lied ist ja in Israel die Passarolle, die Rolle, die zum Passafeste gelesen wird, weil das Judentum ganz klar zu allen Zeiten in diesem hohen Lied den Ehebund Jahwes mit seinem Volke geschaut hat. Also den Ehebund des Christus, des Felsens, in dem der Name des Vaters ist, mit seinem geliebten Volke Israel, dem alten Ehebund, der in einem neuen Ehebund einmal erneuert wird. Darüber haben wir schon gesprochen. Die Passarolle. Der Bräutigam in dieser Rolle, die zu Passa gelesen wird, ist das Passalamm. Denn es ist ja die Hochzeit des Lammes, auf die wir zugehen, von der wir heute Morgen schon gelesen haben. In 1. Korinther 5, Vers 7 sagt der Apostel Paulus: Auch unser Passalamm, der Messias, ist geschlachtet. Der Bräutigam ist das Passalamm, und deshalb wird diese Rolle vom Bräutigam und von der Braut zu Passa gelesen. Und nun die ersten Verse aus dem Bericht der Braut. Hohelied 5, Vers 2. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Das heißt mein Unterbewusstsein. Das ist gut, wenn auch unser Unterbewusstsein genährt vom Worte Gottes, das der Herr zur Heilung in unsere Seelen hineingibt, auch in der Nacht wach bleibt, und dass dieses Wort Gottes sich in der Nacht zeugend entfalten kann in unserer Seele vom Geiste aus. Ich bin schon manchmal mit einer Frage des Wortes Gottes schlafen gegangen und am anderen Tag mit der Antwort aufgewacht. Da werden Sie sagen, das war dein Unterbewusstsein. Ganz recht. Aber das war ein Unterbewusstsein, das vom Worte Gottes gespeist war, sodass ich erfüllen konnte, was in dem Psalmen steht. Den Seinen gibt es der Herr im Schlafe. Und wenn wir das erleben dürfen, dann ist das immer wieder wunderbar. Aber auch die Braut aus Israel darf das erleben. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Aber zunächst einmal allen Ernstes, diese Braut schläft. Diese Braut schläft in der gegenwärtigen Weltzeit, in der gegenwärtigen Nachtzeit. Denn wir leben nicht am Tage, sondern wir leben in der Nacht. Denn diese Weltzeit ist charakterisiert durch die Abwesenheit des Lichtes der Welt, durch die Abwesenheit Jesu Christi. Erst bei seiner Wiederkunft wird er wieder strahlend aufgehen, wie die Sonne leuchtend in ihrer Vollkraft, Heilung spendend mit ihren Strahlen. Leben und Licht und Wärme und Heilung und Wachstum verbreitend in seinem Reiche, in jenem wunderbaren Gottestag seines Reiches, auf den wir zugehen. Noch ist die Nacht. Da sagt der Apostel Paulus in Römer 11, Vers 7 und folgende: Was nun, was Israel gesucht hat, das hat es nicht erlangt, aber die Auserwählten haben es erlangt. Die übrigen aber sind verblendet worden, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Das sagt dieser Mann schmerzbewegt, voller Trauer, voller unaufhörlicher Trauer um sein geliebtes Volk, so wie auch das Herz des Messias Jesus, des Bräutigams, voller Trauer ist über den Zustand seines Volkes, aber auch voller Hoffnung. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Ja, ich schlief, sagt die Braut, und sie hat recht. Sie hat recht. Das ist geistliche Schlafsucht. Da kann man dann nur sagen mit dem Apostel Paulus in Epheser 5, Vers 14, dass wir aufstehen sollen, die wir schlafen. Stehe auf, der du schläfst, und wache auf von den Toten. Dann wird der Christus dich erleuchten, dann wird der Messias dir Licht geben. Nebenbei gesagt, die zweite Strophe dieses urchristlichen Liedes, das auch gesungen wurde, hieß nach dem Kirchenvater Clemens: Er, die Sonne der Auferstehung, gezeugt vor dem Morgenstern, lebenspendend mit eigenen Strahlen. Das waren noch Lieder. Aber wir haben auch vorhin ein schönes Lied gesungen, aus dem Schatz, den wir haben in den Liedern der Gemeinde. Ich schlief, aber mein Herz wachte, aber mein Herz wachte. Auch uns gilt das Wort, dass wir nicht schlafen sollen, sondern dass wir aufwachen sollen. Und ich möchte doch wenigstens auch im Blick auf uns, die wir zur Gemeinde des Christus gehören, zwei kurze Stellen lesen. Denn es besteht heute die Gefahr, wo wir auf die Mitternacht zugehen, wo die Nacht immer dichter wird, dass wir einschlafen, narkotisiert von all den Emotionen um uns herum, von all den Drogen, die heute gespendet werden, am Ende der gegenwärtigen Weltzeit, wozu auch fromme Drogen gehören, einer frommen Rauschsucht. 1. Thessalonicher 5, von Vers 4 an: Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag Jesu ist gemeint, wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Warum? Weil Christus in uns ist, durch seinen Heiligen Geist. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis, also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen des Nachts. Und die da trunken sind, sind des Nachts betrunken. Wir aber, die von dem Tage sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung auf die Vollerrettung. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich möchte mich mit dieser einen Stelle begnügen. Die andere werden wir in diesen Tagen noch lesen. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Es ist eine erste Erregung und Bewegung auch des orthodoxen Israels mitten in der Nacht. Angesichts der Tatsache, dass der Bräutigam draußen steht, wie wir dann noch lesen werden, und an die Türe der Braut klopft, unüberhörbar. So wie es in Offenbarung 3,20 heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Mein Herz wacht. Israel in der Nacht ist in einer anderen Situation als die Nationen in der gegenwärtigen Nachtzeit, die auch dahin gegeben sind. Sie tragen immer noch in sich den Schatz der Aussprüche Gottes, des Gesetzes und der Propheten. Ihnen ist anvertraut die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Dienst, die Verheißungen, die Väter, und aus ihnen ist dem Fleische nach der Messias. Und wenn Sie einmal bei Juden nachlesen in ihren Auslegungen des Wortes Gottes und der Propheten, finden Sie auch manches Törichte, aber auch manches Wunderbare, wovon wir in unserer Christenheit nur träumen. Schlüsse, zu denen Sie heute schon kommen, in der Auslegung des prophetischen Wortes, während in unseren normalen Gemeinden das prophetische Wort ein weißer Fleck auf der Landkarte ist. Ein Bruder hat mir einmal gesagt, ein bewährter Bruder, ein Ältester, von den Propheten weiß ich nichts. Das ist für mich ein weißer Fleck auf der Landkarte. Das ist eine Beschämung. Israel in der Nacht schläft, aber das kollektive Unterbewusstsein Israels ist dennoch wach. Noch in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit wird Israel sich erheben mit der Frage nach der Wiedergeburt Israels, so wie Nikodemus mit der Frage nach der Wiedergeburt in der Nacht zu Jesus, dem Messias, kam und mit ihm ein denkwürdiges Gespräch über die Wiedergeburt Israels hielt. Wobei Jesus ihm allerdings sagte, dass dieses sich schon jetzt ereignen kann an einzelnen Menschen, die den Heiligen Geist empfangen. In einer Vorwegnahme. Ja, es gibt im Judentum, auch in Amerika, eine Bewegung, die heißt Tschuwa. Das heißt Heimkehr, Rückkehr, Buße. Sie möchte die weltlichen, assimilierten Juden zurückführen zum Gesetz und zu den Propheten, zum orthodoxen Glauben. Eine Wiedererweckung der Orthodoxie wird angebahnt und bereits 500.000 Juden in Amerika haben sich wieder dem Glauben Israels angeschlossen, die vorher überhaupt nichts mehr wissen wollten, von den Vätern, vom Gesetz, von den Propheten. Ein Herz wachte. Da werden Sie sagen, das ist doch alles nichts. Wiedererweckung der Orthodoxie muss nicht erst Saulus werden, ehe er mit der Begegnung mit dem lebendigen Christus zum Paulus werden kann? Muss nicht erst der Feigenbaum Juda eingepflanzt werden in das Land der Väter, was nach meiner Meinung im Jahre 1948 geschah, denn dieser Baum wurde ja abgehauen, nachdem der Messias ihn noch einmal gepflegt und gedüngt hat, ein Jahr lang. Dann wurde er verflucht, weil der Herr keine Feigen an ihm fand, denn es war noch nicht die Zeit der Feigen. Für die gegenwärtige Weltzeit. Und dann gewann dieser Feigenbaum Judäa, so wie ich es sehe, Saft und Blätter im Jahre 1967, als Jerusalem und Judäa wieder zu Israel kam. Ein ganz wichtiges Ereignis, das vielleicht noch wichtiger ist als die politische Gründung des Staates. Der Herr Jesus sagt, die Generation, die dieses erleben wird, das Saftigwerden des Feigenbaumes, wird nicht vergehen, bis dieses alles, nämlich das, was ich bezeugt habe, in meinen Wiederkunftsreden an endzeitlichen Katastrophen geschehen ist. Und Genea heißt wirklich nicht die Rasse der Juden, sondern die Generation. Und da können wir nur sagen, weil eine Generation nach der Bibel 42,6 Jahre währt, entweder hat der Herr sich geirrt oder wir haben uns geirrt. Also ich möchte es zur Ehre des Herrn feststellen, wir haben uns geirrt. Aber Sie werden sagen, Saft und Blätter des Feigenbaumes, das ist doch nichts. Selbst wenn nach 1967 die einzelnen messiasgläubigen Juden sich zu Gemeinden formierten, sodass es heute allein in Jerusalem 7 messianische Gemeinden gibt, das sind die ersten Vorfeigen, die Pikudim, ist das noch nicht die begehrte Frucht? Wie steht denn nun unser Herr dazu? In den Sprüchen gibt es das feine Wort: Wer des Feigenbaumes wartet, der wird auch seine Frucht essen. Und das ist der Messias, das ist der Bräutigam, der sein Volk sucht und liebt und der sich über jeden geringen Fortschritt in der Verwirklichung des prophetischen Wortes und der Pläne seines Gottes und Vaters königlich freut. Er, der König, der Judäer, unser Herr und Haupt. Mein Herz war wach. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Horch, mein Geliebter, er klopft an die Türe und er sagt: Tue mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Auch er kommt noch in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit. Merken Sie sich bitte den Tau. Der Tau ist das Transportmittel der Belebung. Wir werden in diesen Tagen noch über diesen Tau der Lichter, über diesen Tau des Lebens zu sprechen haben. Und wenn der Bräutigam kommt, dann ist sein Haupt voller Tau. Der steht draußen vor der Türe und klopft an. Was antwortet die Braut? Ich habe meinen Leibrock ausgezogen, das weiße Gewand, welches sind die Gerechtigkeiten der Heiligen, hat Israel noch nicht an. Die Braut muss erst zugerüstet werden. Ich habe meinen Leibrock ausgezogen, wieso sollte ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, aha, das ist schon etwas. Die Waschung im Wasserbad des Wortes. Wir haben heute früh von diesen Gefäßen, von diesen 6 Steingefäßen voller Wassers zur kultischen Reinigung gelesen auf der Hochzeit zu Kana. Ich habe meine Füße gewaschen. Wieso sollte ich sie wieder beschmutzen? Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung und mein Inneres war seinetwegen erregt. Und das werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr erleben. Diese Erregung und Bewegung in Israel, die hineinkommen wird, mit den Fragestellungen nach dem Heilsplan Gottes, nach den Propheten, mit der Erwartung des Messias. Ich möchte Ihnen dazu auch noch drei schöne Verse aus den Sprüchen nicht vorenthalten. Sprüche 31, wo von dem idealen Weibe Israel, das heißt von Israel, in der Zielvorstellung Gottes gesprochen wird. Dort heißt es in Vers 15, dieses Weib steht auf, wenn es noch Nacht ist, und bestimmt die Speise für ihr Haus und das Tagewerk für ihre Mägde. Vers 18, sie erfährt, dass ihr Erwerb gut ist, des Nachts geht ihr Licht nicht aus. Das Licht der Synagoge ist nicht vollends ausgegangen. Es ist immer noch ein glimmender Docht im Gesetz und in den Propheten. Und der Messias ist nicht gekommen, diesen glimmenden Docht des Geistes, der in der Synagoge brennt, auszulöschen. Des Nachts geht ihr Licht nicht aus, auch in der Nacht nicht. Und Vers 25, das ist vielleicht das Schönste. Macht und Hoheit sind ihr gewandt. Und so lacht sie des künftigen Tages. Sie erheitert sich angesichts des kommenden Messias-Tages, des kommenden Reiches ihres Königs. Nun macht der Bräutigam ja ziemlich viel Wirbel. Er klopft an die Türe und er streckt seine Hand herein. In der Antike hatten ja die Türen solche Öffnungen. Und man klappte da etwas herunter oder man schob ein Brett zur Seite und dann konnte man hinaussehen, wer draußen stand. So wie wir heute in unseren Türen manchmal diesen Spion haben, damit uns kein Raubüberfall droht. Jetzt gehen wir mal ins erste Schuljahr. Der Wolf und die sieben Geißlein, das wissen Sie ja, da waren die sieben Geißlein alleine zu Hause. Und der Wolf kommt an die Türe und er streckt seine Hand herein und sagt, wo seid ihr, lieben Geißlein, macht mir auf, ich bin eure liebe Mutter, sagen sie, komm, hau wieder ab. Du bist der böse Wolf. Und dann geht er zum Müller, lässt sich von ihm Mehl auf die Pfote streuen oder erst zum Bäcker, tunkt seine Pfote in den Teig und lässt sich dann Mehl darauf streuen und geht wieder an die Türe, streckt die Hand hindurch. Da denken schon die Geißlein, es ist die liebe Mutter. Aber dann sagt er, macht auf, liebe Geißlein, ich bin eure... Hau ab, du bist der böse Wolf. Und dann geht er nochmal zum Krämer und frisst ein Pfund Kreide. Und dann wird seine Stimme hell und er sagt, liebe Geißlein, macht mir auf. Und dann machen sie die Türe auf und herein kommt der Falsche. Seid auch Israel, wird die Türe aufmachen und hereinkommt der Falsche, der Wolf, der an die Herde einbricht. Aber zuerst einmal kommt der Bräutigam, er streckt seine Hand herein. Und was sehen Sie? Diese Hand ist zerstochen. Was sind das für Wunden in deinen Händen? Das sind die Wunden, mit denen ich geschlagen wurde im Hause derer, die mich lieben. Ich habe Ihnen einmal das hebräische Wort für Yad angeschrieben. Jetzt müsst ihr auch noch prophetisch lernen. Hebräisch vielmehr. Man muss es ja von rechts nach links lesen. Dieses Wort Yad hat zwei Buchstaben. Das Jod und das Dalet. Also das J und das D. Das Jod bedeutet in seiner hieroglyphischen Bedeutung Eidschwur. Die Verheißungen, die Gott beschworen hat mit seinem heiligen Eid. Und Dalet ist die Türe. Da werden die Verheißungen Gottes beschworen und durch die Türe zeigt er seine Hand. Dazu noch ein Wort, das mich immer bewegt. Aus Jesajas 49, Vers 14 bis 16. Und Zion sprach: Jehova hat mich verlassen und der Herr hat meiner vergessen. Könnte auch ein Weib ihres Säuglings vergessen, dass sie sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde deiner nicht vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingegraben, habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern, Jerusalem, sind beständig vor mir. Ja, die Hand, das ist schon eine Offenbarung. Das ist ein Durchbruch durch die Türe, nachdem der Messias draußen angeklopft hat. Ein Offenbarungsdurchbruch gegenüber der Braut, gegenüber dem in der Nacht erweckten orthodoxen Israel. Ich möchte weiterlesen. Vers 4 noch einmal. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung der Türe und mein Inneres ward seinetwegen erregt. Seinetwegen. Ich stand auf. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Stehe auf, der du schläfst. Wache auf aus den Toten. Dann wird der Messias dich erleuchten. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Und meine Hände troffen von Myrrhe. Und meine Finger von selbst ausfließender Myrrhe an dem Griffe des Riegels. Und die Myrrhe ist in der Heiligen Schrift ein Bild des Leidens, des Martyriums. Und die selbst ausfließende Myrrhe ist ein Bild des freiwilligen Leidens. Und auch Israel steht im Zeichen des Leidens, im Zeichen der Myrrhe. Und Gott wird die Antwort zugeben haben und er gibt sie auch. Für die ungezählten Leiden, auch für die 6 Millionen vergasten und ermordeten Kreise und Kreisinnen, Menschen in ihrer Vollkraft, Kinder und Babys in den KZs. Er wird die große Wiedergutmachung einleiten in der Auferstehung Israels aus den Toten. Ich öffnete meinen Geliebten. Aber jetzt kommt etwas ganz Ungewöhnliches. Mein Geliebter hatte sich umgewandt und war weitergegangen. Ich war außer mir, ich war entseelt, heißt es eigentlich, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Das ist vielleicht ein Bräutigam. Ich sage an dieser Stelle immer wieder gern, wenn ich die Braut gewesen wäre, ich hätte diesem Bräutigam den Laufpass gegeben, der so etwas tut. In meiner Jugend, da sind wir nach dem Kriege als Methodistenjugend gerne am Abend durch die Dörfer und Städte gezogen und haben Heilslieder gesungen. Und dazu gehörte auch das Lied »Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei«, der du anderen Gnad erweisest, gehe nicht vorbei. Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei, der du anderen Gnad erzeigest, gehe nicht vorbei. Er geht weiter, er geht vorbei. Handelt so der Bräutigam, kann man auch das prophetisch deuten. Jetzt werden sie schadenfroh sagen, jetzt bist du aber in der Enge. Ich möchte doch einige Dinge nennen. Als Israel wiederkehrte aus der babylonischen Gefangenschaft, da haben sie gesagt, nie mehr Götzendienst. Deshalb rigorose und genaueste Einhaltung des Gesetzes. Da entstanden die Synagogen und das Schriftgelehrtentum. Dann wird der Herr sein Volk erlösen. Und er ging weiter. Ich möchte nur einige Dinge nennen. Als der Herr Jesus auf einen Esel einzog in Jerusalem und von den Massen begrüßt wurde mit prophetischen Sätzen, Da wussten die Kenner der Bibel genau, jetzt kommt er, der Welterlöser und der Erlöser Israels. Denn das Einreiten auf dem Esel ist kein Zeichen der Niedrigkeit, sondern ein Zeichen der Machtergreifung und der Hoheit. Hier wird Falsches gelehrt. Lesen Sie einmal Sacharja 9, wo der Eselsritt des Messias als seine königliche Machtergreifung gedeutet wird. Und was geschieht? Nichts. Wenige Tage später ist das Volk enttäuscht von einem Messias, der sich geißeln und blutig schlagen lässt und der in seinem Prozess noch nicht einmal den Mund aufmacht. Und danach, als der Herr auferstanden ist, Apostelgeschichte 1, fragen ihn seine Jünger, die ihn immer gedrängt haben zur Machtoffenbarung: Herr, wirst du zu diesem Kairos, wirst du zu diesem Zeitpunkt das Reich dem Israel wiederherstellen? Und er sagte ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen Zeitpunkte und Zeiten, die der Vater in seiner eigenen Autorität oder Machtvollkommenheit festgesetzt hat. Aber ihr werdet meine Zeugen sein. Was glaubt ihr denn, wenn der Herr seinen Jüngern gesagt hätte und seinen Aposteln, das wird noch 2000 Jahre dauern? Ob sie dann auffrohlockend und jubelnd nach Jerusalem wieder zurückgezogen wären vom Ölberg? Sie standen in der Reichserwartung, aber der Bräutigam ist weitergegangen. Das ist das Wort vom Verziehen des Bräutigams oder vom Verzug der Wiederkunft Jesu. Ganz kurz, Matthäus 25. Als dann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen, um ihn einzuholen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Was nützt die Lampe des prophetischen Wortes, wenn wir nicht den Heiligen Geist haben? Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein, auch die Klugen. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam gehet aus, ihm entgegen. Das Weitergehen des Bräutigams nach anfänglicher Offenbarung, das wird für Israel etwas sehr Schmerzliches sein. Vor allem dann, wenn in der Zeit der Drangsal Jakobs dann Züchtigung und Leiden im Zeichen der Myrrhe noch einmal über sie kommen werden. Und wenn der falsche Messias sich offenbaren wird, der Wolf, der Sohn des Verderbens, den sie 3,5 Jahre annehmen werden, nach dem Worte Jesu, bis zur Mitte der Jahrwoche. Nun wollen wir weiterlesen. Vers 6 in Hohelied 5. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Eine merkwürdige Erweckung der Braut. Ich war außer mir, entseelt, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn, und er antwortete mir nicht. Liebe Geschwister, mir ist es auch weh ums Herz. Ich habe Gott manchmal gefragt, muss das denn noch alles noch einmal sein? Hat Israel nicht genug gelitten? Muss noch einmal die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes kommen? Wissen Sie, ich kann das nicht abhandeln wie ein Schreibtischgelehrter. An der Schreibmaschine. Weil das unser Gott auch nicht so abhandelt. Weil sein Herz erregt und bewegt ist, wenn er sein Volk ins Leiden entsendet, auch noch einmal in der letzten Zeit, zur Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die Schomerim, die in der Stadt umhergehen. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Schleier weg. Was sind das für Barbaren, diese Nachtwächter in der Nacht? Die Braut geht in die Stadt Jerusalem hinaus, um den Bräutigam zu suchen. Denn in Jerusalem, wird die endzeitliche Erweckung Israels beginnen. Da kommen diese Wächter, offensichtlich Engelmächte, und schlagen in der Drangsal Jakobs die Braut, schlagen ihr ins Gesicht. Der Prophet Jesajas hat von diesen Mächten, von diesen Wächtern, von diesen Schomerim, die im Auftrag des Wächters Israels stehen, der weder schläft noch schlummert, zwei wunderbare Worte gesagt. Die möchte ich doch wenigstens lesen. Und ich möchte Sie ermuntern, dass Sie auch solche Wächter auf den Mauern Jerusalems sind. Freilich nicht, um Israel zu schlagen, sondern um ihm Trost zuzurufen und für Israel zu beten. In einem heiligen Gebetsringkampf. Jesaja 52, Vers 8 ist das erste Wort. Dort heißt es: Stimme deiner Wächter, sie erheben die Stimme, sie jauchzen insgesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie Jehova Zion wiederbringt. Und das werden auch wir sein, Augenzeugen. Willi Schirmacher hat einmal gesagt: Du, wir leben in einer wunderbaren Zeit. Na, ich sag: Hoppla. Es geht ja ganz schön böse zu. Nein, sagt er, wir sind Augenzeugen. Der Herr Jesus würde heute sagen, wenn die Könige und Propheten Israels das gesehen hätten, was ihr heute schaut, sie wären glückselig. Auge in Auge sehen sie, wie Jehova Zion wiederbringt. Brechet in Jubel aus, jauchzet insgesamt, ihr Trümmer Jerusalems, denn Jehova hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst, Jehova hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Und die zweite Stelle, 62, Vers 6, auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Auch die ganze Nacht. Werden sie keinen Augenblick schweigen, ihr, die ihr Jehova erinnert, nämlich an seine Verheißungen. Nicht, weil er so vergesslich ist, sondern weil er durch diese Erinnerung geehrt wird und verherrlicht wird, indem wir uns als solche erweisen, die seinem Worte glauben, die allem glauben, was geschrieben steht. Ihr, die ihr Jehova erinnert, gönnet euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem befestigt und bis er es zum Ruhme macht auf Erden. Da sind wir alle aufgerufen, mitzubeten. Aber die Schomerim, die Wächter in Hohelied 5, die beten nicht nur, sondern sie schlagen die Braut. Aber jetzt werden wir auch hingeführt, was diese Schläge für einen heilspädagogischen Sinn von Gott aus haben. Nämlich, sie reißen ihr den Schleier weg. Den Schleier, der nach Jesajas 25 heute noch auf dem Herzen Israels liegt und über das Haupt Israels gebreitet ist, sodass sie nicht erkennen den eigentlichen Sinn der Schriften des Alten Testamentes, die von Jesus zeugen. Ihr durchforschet die Schriften und meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben, sie aber sind es, die von mir Zeugnis geben. Und da wird der Schleier weggerissen, der so lange über der Synagoge lag, über der verhinderten Braut, die zur Hure und zur Witwe im Gericht geworden war. Über dem Israel, das auserwählt ist und auserwählt bleibt
und ständig auserwählt geblieben ist um der Väter willen. Es war niemals verworfen, es war verblendet und trug eine Decke. Und diese Decke wird hinweggerissen. Ja, und wenn diese Decke hinweggerissen ist, dann werden sie schauen. Jesus schauen in den Schriften. Den Bruder Jesus, den Rabbi Jesus, den König der Judäer, vielleicht sogar auch dann die wahren und rechten Israeliten, in denen kein Falsch ist, Jesus als den Sohn Gottes, wie Nathanael. Man muss einmal gläubige Juden erlebt haben. Ich kenne einen Bruder, der in der Ekklesia lange Zeit gewirkt hat. Heute leidet er an multipler Sklerose. Wenn dieser Bruder evangelisiert hat, immer mit Worten des Alten Testaments und der Propheten. Das war wunderbar. Wenn sich einem Juden die Schriften öffnen, dann gewinnt jedes Wort, jeder Satz, jeder Buchstabe volle Bedeutung, volles Wesen vom Geiste Gottes her. Die lesen anders die Schriften als wir Christen. Da sollten wir einmal den Rucksack mit der jahrhundertelangen falschen Predigttradition in die Ecke schmeißen und ganz neu beginnen, das Wort Gottes zu erforschen, es mit der Lupe zu lesen, auch das prophetische Wort. Dann wird es uns aufgehen, dann wird sich das Puzzle zusammenfügen. Der Schleier ist weg. Und nun sagt die Braut: Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe? Das ist der letzte Prozess in der Erweckung der Braut, in der Zurüstung der Braut für das Kommen des Herrn. Die Töchter Jerusalems, das sind ja alle jene Trabantenstädte rings um Jerusalem her, die die Israelis gebaut haben, auch als Schutz, als Ringmauer um Jerusalem herum. Töchter Jerusalems. Töchter einer Stadt, das sind die Trabantensiedlungen. Die werden hier also auch geschaut vom prophetischen Wort. Ja, liebe Geschwister, die Propheten haben vieles geschaut, was sie überhaupt nicht verstanden haben. Vieles geschrieben auf Anregung des Geistes Christi, der in ihnen war. Und sie wussten es nicht zu deuten, sonderlich die Zeiten, auf die der Geist Christi hingewiesen hat. Und wenn jetzt nun die Decke vom Angesichte und vom Herzen der Braut genommen ist, dann muss sie etwas sehen. Dann muss der Messias ihnen aufleuchten in den Schriften, auch wenn er noch nicht da ist. Nun möchte ich Sie auf eines aufmerksam machen. Der Bräutigam, der weitergegangen ist, ist in unserer Liebesgeschichte noch nicht zurückgekehrt. Die Braut wird hinschauen auf den, den sie zerstochen hat, in einer inneren, geistlichen, vom Wort genährten Schau und Erweckung, auch wenn Jesus in der Herrlichkeit seiner Offenbarung und Wiederkunft noch nicht auf dem Ölberg steht. Und diese Schau werden wir jetzt sehen. Erinnern Sie sich noch einmal daran, was wir vorhin in Offenbarung 1 gelesen haben, die volle Herrlichkeit des wiederkehrenden Christus. Und jetzt sehen Sie einmal die Schau der Braut nach ihrer Erweckung aus dem Schlaf. Das ist noch nicht die volle Herrlichkeit, aber es ist auch schon wunderschön. Wunderschön. Mein Geliebter ist weiß und rot. So antwortet sie den Töchtern Jerusalems auf ihre Frage: Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, du Schönste unter den Frauen? Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns also beschwörest? Ein andersartiger Geliebter, ein andersartiger Jesus, ein fremdartiger dämonischer Geist, ein andersartiges sogenanntes Evangelium. Paulus sagt, das würdet ihr annehmen. Diesem dämonischen Geist würdet ihr anheimfallen. Diesen anderen, von Dämonen aufgebauten Christus und Messias, den würdet ihr zujubeln. Aber uns, die Apostel, die wir euch das Evangelium Jesu Christi, die Freudenkunde Gottes bringen, Uns weist ihr ab. Uns weist ihr ab. Der andersartige Geliebte. Nun schildert die Braut ihren Geliebten. Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Zehntausenden, ausgezeichnet vor Myriaden. Ich möchte weiter fortfahren nach Hebräer 1, vor denen er einen vorzüglicheren Namen empfangen hat. Denn er, der Christus, ist allen Engelmächten, auch den Fürstenengeln, auch den Cherubim und Seraphim, weit überlegen als der gezeugte Sohn, der nicht erschaffen ist, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Lesen Sie Hebräer 1. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold, das Gold des Glaubens. Seine Locken sind herabwallend, schwarz wie der Rabe, gefüllt mit den Tropfen des Taues der Nacht, mit dem Tau der Belebung. Seine Augen, nun heißt es nicht wie in der Offenbarung, sind durchdringend wie Feuerflammen. Nein, die Epiphanie Jesu ist noch nicht gekommen. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, badend in Milch eingefasste Edelsteine. Spüren wir, wie sich die Braut freut. Seine Augen wie eingefasste Edelsteine, seine Wangen wie Beete von Würzkraut, Anhöhen von duftenden Pflanzen, seine Lippen, das heißt seine Sprachorgane, durch die er sein heiliges Wort gegeben hat, seine Lippen Lilien, träufelnd von fließender Myrrhe, seine Hände goldene Rollen, da denken wir an die Buchrollen der Heiligen Schrift. Glaubensvermittelnd. Meine Worte sind Geist und Leben, sagt der Herr Jesus. Seine Hände, goldene Rollen, mit Topasen besetzt. Nun kommt vielleicht das Allerschönste, wo der Geist Christi in den Propheten, ohne dass die Propheten es verstanden haben, schon etwas aufleuchten ließ vom Leibe des Christus, vom Leibe des Messias. Sein Leib ist ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Sagt nicht der Apostel Paulus in Epheserbrief, wir sind sein Kunstwerk geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, damit wir in diesen Werken wandeln sollen? Gottes Kunstwerk, die Gemeinde des Leibes Christi, sein Leib ist ein Kunstwerk, bedeckt mit Saphiren, mit Edelsteinen, denn wir sollen nicht Stroh, Holz und Heu bauen, sondern Gold, Silber und edle Steine auf dem Christusgrund, der gelegt ist. Seine Schenkel sind Säulen von weißem Marmor, gegründet auf Untersätze von feinem Golde. Seine Gestalt wie der Libanon, auserlesen wie die Zedern. Sein Gaumen ist lauter Süßigkeit und alles an ihm ist lieblich. Wenn wir das sagen könnten in unserem Leben, bei aller Bedrängnis und Not, bei allem, was wir durchzumachen haben, auch als Gotteskinder, bei aller Angst und Trübsal und Verzweiflung und Resignation und Depression, bei allen Krankheiten, wenn wir das sagen könnten, indem wir alle Zeit den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus Dank sagen, alles an ihm ist lieblich. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden, Gottes und Mariens Sohn, das ist mein Geliebter, das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems, ihr Töchter Jerusalems. So preist die erweckte Frau, die erweckte Braut den Bräutigam. Noch ein kleiner Punkt zum Schluss. Sie hat etwas vergessen in ihrer Schilderung. Sie endet bei seinen Beinen, aber von den Füßen redet sie nicht. Von diesen Füßen des Christus werden wir morgen sprechen.